The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Denn heute ist Samstag und zwar Samstag, der 12. August. Unsere Welt ist im Wandel, ja wenn nicht sogar im Umbruch. Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Dauerrivalität zwischen den USA und China.
As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did.
Eine Europäische Union, die immer wieder durch ihre Uneinigkeit auffällt.
3 Stunden haben die Staats- und Regierungschefs der EU in der Flüchtlingsfrage gestritten. Die osteuropäischen Länder Ungarn, Polen und Tschechien bleiben dabei. Sie wollen keine Flüchtlinge aufnehmen.
Wir brauchen in diesen Zeiten besonders einen Geostrategen, der uns bei der Navigation hilft. Jemanden, der das Ohr der Mächtigen in der Welt hat, in den USA genauso wie auch in Deutschland. Obama hat er beraten. Annalena Baerbock hört ihm zu. Dieser kluge Mann heißt Parag Khanna. Er ist indisch-amerikanischer Herkunft, er lebt in den USA und in Singapur und er spricht Deutsch, weil er auch hier schon gelebt hat. Parag Khanna ist Politikwissenschaftler, Strategieberater und Publizist. Mit ihm habe ich ein Gespräch geführt, das ich Ihnen nun in seiner vollen Länge präsentiere. Deutschlands Rolle in der Welt gegenüber Russland, gegenüber den USA und gegenüber China ist das Thema. Sie hören hier die Skizze einer neuen Realpolitik. Zuhören lohnt sich, es bringt, versprochen, Erkenntnisgewinn. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Parag Khanna.
Einen sehr schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Deutschland sucht seine Rolle in der Welt, seine neue Rolle in der Welt. Helfen Sie uns ein bisschen. Wer sind wir? Sind wir der Verbündete fest an der Seite der Amerikaner wie gehabt oder sind wir jetzt das Weltenkind in der Mitte?
Beides, könnte man sagen. Also Deutschland ist natürlich in allererster Linie das Herz Europas. Es ist natürlich die fundamentale Macht Europas, das strategische Zentrum Europas und das ist die erste Identität sozusagen. Ob man auch dann gleichzeitig der stärkste europäische Partner, also neben Großbritannien natürlich, noch dienen kann und sollte, das auch. Aber natürlich handelt jede Stadt im eigenen Interesse und Deutschland sollte sich, genau wie im ganzen Verlauf und Ablauf der Nachkriegszeit, sich als das wichtige, fundamentale Herz Europas verstehen sollte.
Aber die Rolle als Herz Europas ist nicht so leicht oder ist schwieriger geworden, sagen wir so. Was machen wir zum Beispiel mit Russland? Russland führt Krieg, nicht nur gegen die Ukraine, auch gegen all unsere Werte von Freiheit und Liberalität und gleichwohl als unser großer, überwiegend auch mächtiger Nachbar im Osten. Wie sollen wir dieses Verhältnis gestalten? Was würden Sie uns raten? Polarisierung bis zum Letzten?
Eben nicht. Und da habe ich ganz viel Mitleid für die deutsche Haltung gegenüber Russland. Weil einerseits gibt es natürlich eine gemeinsame, starke Front des Westens gegenüber Russland. Stichwort Polarisierung, wie Sie sagen. Andererseits versteht Deutschland, dass sich letzten Endes Russland irgendwann in eine neue Richtung entfalten wird und die Verhältnisse, zwar einfach mal die Geografie, wird immer vorhanden sein von Russland und mit Russland irgendwelche kommerzielle, politische Gespräche, Verbindungen haben zu müssen, ist doch notwendig. Es ist zwangsläufig irgendwie. Und die schwächeren europäischen Staaten, die diesen Bezug nicht ziehen, die kein starkes Verhältnis zu Russland sowieso haben, können denn ideologisch handeln. Und das kann in der Wirklichkeit Deutschland etwas weniger, abgesehen, also aufgrund der historischen Beziehungen der letzten Jahrzehnte. Also das ist die verzwickte Lage, würde ich sagen, wo Deutschland versucht, beide Seiten sozusagen zu spielen. Und das ist dann einerseits natürlich strategisch. Es wird einerseits bloßgestellt irgendwie, Deutschland sei naiv und so weiter. Andererseits ist es auch realistisch, irgendwelchen Kontakt zu pflegen, um irgendwann tiefer verhandeln zu können mit Russland.
Denn die Amerikaner erwarten von uns in Wahrheit natürlich vor allem Bündnistreue. Wir waren früher der Frontstaat gegenüber der Sowjetunion mit der Mauer in Berlin. Sie kennen das, Sie haben hier in Deutschland gelebt. Wir haben uns das letzte Mal hier in Berlin getroffen, fast an der Naht zur Mauer. Also wir tun uns nicht leicht, mit dieser Rolle Frontstaat sein zu müssen, wie die Amerikaner sich das wünschen. Und gleichzeitig haben viele doch das tiefe Gefühl, wir müssen mit diesem Russland in irgendeiner Form klarkommen. Nach dem Krieg, vielleicht auch während des Krieges.
Aber es geht jetzt genau darum, ist die Front wirklich immer eine Front gewesen? Und zwar also mit dem der Abbau der Mauer ist natürlich ein allmählicher Prozess gewesen. Und Berlin und andere Frontstädte und Staaten sind der Schauplatz gewesen einer sich langsam entfaltenden Verhaltung oder Verhandlung gegenüber osteuropäischen Staaten, Warschauer Paktstaaten, Russland, Sowjetunion selbst, damit längerfristig die Beziehungen sozusagen getaut worden sind. Und deswegen sollte man nicht so diese scharfe, irgendwie unüberschreitbare Linie ziehen. Das schließt natürlich einen Handlungsprozess aus, was eigentlich schon längst hätte beginnen sollen gegenüber Russland heute.
Auch sowas Ähnliches wie Friedensgespräche?
Ja, ganz genau. Und dafür plädiere ich fast seit dem Kriegsbeginn, muss man eigentlich sagen. Ich und andere, die gemeint haben, dass irgendwann wird man doch Kompromiss schließen müssen und Territorium, was schon verloren gegangen ist, kriegt man wahrscheinlich nicht zurück. Das wissen wir übrigens seit 2014, nicht seit 2022. Insofern gibt es denn im geopolitischen Zusammenhang die Basis von Handlungsgesprächen, die, wie gesagt, zwar erniedrigend sind, demütigend sind, aber das ist denn besser als ein ewiger Krieg.
Das heißt aber, die Politik von Olaf Scholz, der ja einerseits versucht, die Solidarität mit der Ukraine zu demonstrieren und andererseits aus seinem Zaudern, Zögern, seiner Zurückhaltung kein Geheimnis macht.
Und übrigens, es gibt diese widersprüchliche Stimmen auch in den USA. Es ist gerade nicht so vereint oder einheitlich, wie man sich darstellt aus den USA. Es gibt natürlich immer rhetorisch irgendwie diese Aussagen wie neuer Kalter Krieg und so weiter gegenüber natürlich beide Russland sowie auch China. Aber letzten Endes gibt es viele Stimmen, die sagen, dass man etwas die Waffenlieferung zurückhalten sollte und so weiter, damit Zelensky erzwungen wird zu verhandeln, damit der Krieg in der Tat zu Ende gebracht werden kann.
Bis hierher und nicht weiter. Alles, was ich noch mit Parakana besprochen habe, das hören ausschließlich Pioneers. Und falls Sie noch nicht Pioneer sind, dann kommen Sie doch noch heute an Bord. Ich würde mich freuen und Sie können dann dieses Interview mit Parakana und viele andere interessante Podcasts exklusiv hören oder unsere Analysen und Briefings lesen. Ich finde, unser Angebot lohnt sich. Ergreifen Sie die Chance für einen werbefreien und politisch unabhängigen Journalismus. Das Ganze finden Sie am allereinfachsten unter thepioneer.de.